zu tun, als würde man den Urin anhalten, also so tun, als ob nicht echt, sondern nur zu tun, oder als würde man so ein Pups zurückhalten oder so, das wäre zum Beispiel ein Teil des Beckenbodens, der da gerade arbeitet.
Also Pups zurückhalten ist eine super Beckenbodenübung in dem Sinne.
Ja, sozusagen.
Herzlich willkommen zu deinem Podcast zur Frauengesundheit mit mir, Dr. Med. Konstantin Wagner. Hier geht es um deine Themen, um deine Fälle und um deine Fragen. Wie gewohnt, wissenschaftlich, aber verständlich erklärt. Also, let the show begin. Ich beglückwünsche dich, denn du wirst nach dieser Folge deinen Beckenboden in einem ganz anderen Licht sehen und ihm viel mehr Respekt zollen, als du es vielleicht vorher getan hast. Denn ich spreche heute mit einer Beckenboden-Expertin, Jessi Rohrschneider, über alle Aspekte des Beckenbodens, über Beckenbodentraining vor der Schwangerschaft, während der Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft. Wir sprechen über Mythen, über Dinge, die du tun solltest, Dinge, die du nicht tun solltest. Und wir sprechen auch über die Ärztinnen und Ärzte, was die für Schwierigkeiten haben teilweise, Leute an ein gutes Beckenbodentraining heranzuführen. Lehn dich zurück, lass alles sacken, was wir jetzt gleich erzählen. Es wird ein unglaublich intensives Gespräch über den Beckenboden, der ja sonst als trocken bezeichnet wird. Das ist er heute auf keinen Fall. Also starten wir direkt durch mit Jessi Rohrschneider in das Thema Beckenboden. Hallo liebe Jessi, ich bin super froh, dass du heute hier dabei bist. Wir sehen uns virtuell hier auf der Kamera und wir sprechen über ein enorm wichtiges Thema. Und da möchte ich nicht allein drüber sprechen, sondern habe eine Expertin mit an Bord. Du darfst dich gerne mal vorstellen, was du machst, wer du bist und wieso wir heute hier zusammensitzen und über dieses Thema sprechen.
Ja, also danke erstmal für die Einladung. Hi, ich bin Jessi. Ich bin Sportwissenschaftlerin, ich bin Beckenbodentrainerin und habe mich ja die letzten Jahre diesem Thema verschrieben. Und also man kann schon von Beckenbodenliebe sprechen. Und ich habe mich sehr gefreut, dass du mich gefragt hast, ob wir den Podcast hier zusammen machen. Denn ja, ich könnte den ganzen Tag darüber erzählen und freue mich, wenn ja mehr über das Thema Beckenbodentraining, Beckenboden und vor allem so modernes Training irgendwie ja in die Welt hinaus posaunt wird. Und das könnte ich den ganzen Tag lang machen. Ja, und deswegen freue ich mich, dass ich das jetzt bei dir hier auch machen darf.
Sehr schön. Und man kann ja wirklich den ganzen Tag drüber reden, weil es einfach unglaublich viele Frauen und auch Männer, by the way, betrifft. Wir werden uns natürlich heute ein bisschen mehr auf die Frauen spezialisieren, weil ich jetzt Gynäkologe bin. Und hast du auch noch das Gefühl, das ist ein Tabuthema immer noch? Also ich meine, wir sind jetzt wirklich in einem Jahrhundert, wo man sehr offen mit Dingen kommuniziert, aber der Beckenboden, wenn ich in der Praxis nachfrage, kommt vielleicht noch der dritte Nachfrage mal so richtig die Frau so aus der Versenkung und sagt, ja stimmt, ich habe da Probleme.
Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, das liegt aber auch daran, dass viele nicht so richtig was damit anzufangen wissen. Also mit dem Begriff, ich habe das zum Beispiel in meinem eigenen, also ersten Rückbildungskurs erlebt, in dem ich selber als Teilnehmerin war. Da hatte ich noch nicht so viel Ahnung vom Thema Beckenboden. Und also da war auch gar nicht, da wurde es irgendwie im Prinzip gar nicht in den Mund genommen. Da dachte ich mir schon, ja, was ist das hier für ein Kurs, wo es irgendwie gar nicht um den Beckenboden geht. Und dann habe ich selber ja auch Kurse gemacht und bei anderen das mitbekommen und immer gesehen, dass so super viele Fragezeichen im Kopf sind, wenn dann mal so eine Kursleitung sagt, ja, ja jetzt spar mal deinen Beckenboden an und dann waren alle so, okay, ja, mache ich jetzt irgendwie.
Wo ist der?
Genau, keiner hat einen Plan, aber alle denken, sie müssten es ja wissen und deswegen traut sich kaum jemand was zu sagen und zu sagen, ja, könntest du das vielleicht nochmal erklären oder so, das macht man ja nicht im Kurskontext und ja. Yeah. Und so denken alle, man müsste ja was wissen und man weiß doch nichts. Und ja, das finde ich total schade.
Die Situation ist, ob man vergessen hat, irgendwann mal zu fragen, ne, was das ist. Und dann denkt man irgendwann, man müsste es ja eigentlich als Frau vor allem wissen, wie ich den Beckenboden anspreche, dann traut man sich nicht mehr. So ein Klassiker.
Ja. Genau, weil es dann zu spät ist, weil die Chance dann verpasst ist. Und ich finde auch in der Schule oder so, also in der Aufklärung quasi, kommt es ja einfach auch nicht vor. Also das ist irgendwie sowas, immer noch sowas Mysteriöses.
Ich würde sogar weitergehen, ne? Jetzt in der Facharztausbildung beziehungsweise überhaupt mal im Medizinstudium wird der Beckenboden natürlich thematisiert und natürlich lernt man alle Strukturen von Muskeln bis Bändern etc. Aber so richtig fassbar wird dieser Beckenboden trotzdem nicht. Das ist halt auch das größere Problem. Man sieht ihn nicht, man weiß nicht genau, was er macht, wo er ist. Und wenn ich einen Bizeps sage und spanne mal einen Bizeps an, das weiß jeder. Aber beim Beckenboden wird es halt echt tricky. Und vielleicht fangen wir mal basic an, dass du mal kurz ist auch so ein Begriff beim Beckenboden, erklärst, was der Beckenboden genau ist und wo der ist.
Ja, genau. Der Beckenboden ist eine Muskelschicht, wobei es jetzt nicht ausschließlich Muskulatur ist, aber auch ganz viel Bindegewebe, also eine Ansammlung aus verschiedenen Muskeln, Bindegeweben, Faszien. Und das ist eine Struktur, die ganz unten in unserem Becken ist, also unser Beckenboden und der Boden unseres Beckens, der unser Becken also von unten abschließt, den ganzen knöchernen Rand unten des Beckens abschließt und dafür sorgt, dass unsere inneren Organe innen gehalten werden, nichts rausfällt. Das aber auch, ja, je nachdem, welches Geschlecht man jetzt hat, verschiedene Körperöffnungen hat und auch dafür sorgt, dass wir uns entleeren können, dass wir Sex haben können, dass wir Kinder gebären können, dass wir ja überhaupt was fühlen können. Das ist für die aufrechte Haltung super wichtig. Es hält die Organe in Position und ja, sorgt natürlich auch für unsere Kontinenz. Also, dass es gesichert ist, dass wir nur dann auf Toilette gehen müssen oder uns entleeren können, wenn wir das halt auch wollen. Und ja, doch, so würde ich das mal zusammenfassen.
Ja, würde ich auch. Und das muss man sich wirklich mal überlegen. Dieser Beckenboden, also unser knöchernes Becken ist von unten offen. Da könnte man, wenn man so ein Skelettbecken vor sich hat, man kann einfach durchgreifen.
Ja.
Und damit eben nicht alles unten rausplumpst, gibt es einen Beckenboden. Und das muss man sich vorstellen. Der hält also unser Leben lang alle inneren Organe da, wo sie hingehören, nämlich in uns drin. Also sonst würde alles unten rausfallen quasi.
Ja.
Aber diese Struktur, die ja unglaublich fest sein muss, hat einfach Sollbruchstellen, damit wir eben, wie du schon gesagt hast, da Öffnungen haben für die Kontinenz, für die Defekation und für halt Kindergebären. Das heißt, rein evolutionsbiologisch ist das natürlich eine hochinteressante Struktur, denn wir haben ja erst evolutionstechnisch vor kurzem den aufrechten Gang erlernt. Und auf einmal ist der Beckenboden eine Struktur, die eher so ein bisschen in die Jahre gekommen ist, weil früher braucht man den Beckenboden natürlich nicht so kräftig, weil diese vertikale Schwerkraft nicht so stark gewirkt hat. Wir sind auf allen Vieren gelaufen, da ist natürlich die Schwerkraft auf dem Beckenboden nicht so stark wie jetzt. Und auf einmal, auch ernährungstechnisch, kriegen wir immer und immer mehr Probleme. Wir werden adipöser, wir werden dicker, die Kinder werden zum Teil auch im Bauch größer, sind besser versorgt mit Nährstoffen. Wir haben den aufrechten Gang und unsere Strukturen, unsere Knöchernen, die passen sich immer weiter an. Also wir haben jetzt echt bald ein Beckenbodenproblem, was wir jetzt auch oder ich auch in der Praxis mitbekomme. Fast jede Frau hat früher oder später irgendwie Probleme mit Beckenboden.
Ja.
Und da müssen wir einfach gegensteuern. Und deswegen sitzen wir hier heute auch, dass wir das mal besprechen, was das ist und was man alles tun kann.
Ja, genau. Ja, eben. Deswegen finde ich zum Beispiel, dass das echt viel früher Thema sein muss. Auch also selbst wenn man das jetzt nicht so benennt, also zum Beispiel mit meinen Kindern mache ich auch schon, wie man richtig auf der Toilette sitzt oder sich verhält, ne? Also
weil wie macht man das denn? Das wollen
jetzt
alle wissen.
Weil die zum Beispiel gerne so drücken. Also die, ne, dann spielen die, dann wollen die irgendwie nicht aufs Klo, dann gehen sie doch endlich mal aufs Klo und dann wollen sie schnell wieder fertig sein und dann sitzen sie da und drücken alles so raus, so schnell wie möglich irgendwie und dass sie da entspannen und halt nicht drücken, dass sie sich einfach die paar Sekunden mehr Zeit nehmen zum Beispiel. Und ja, Kinder haben ja häufig, je nachdem, wo sie jetzt aufs Klo gehen, also wenn sie jetzt aufs Erwachsenenklo mitgehen, oft noch so ein Höckerchen davor zum Beispiel, was ja echt schon mal gut ist, damit sie zum einen eine Unterstützungsfläche unter den Füßen haben, dass die Füße höher sind, dass der Winkel so von Rumpf und Oberschenkel ein bisschen besser passt. Da achte ich immer drauf, dass sie da irgendwie ordentlich drauf sitzen. Genau, und vor allem aber, dass sie sich Zeit nehmen. Und diese so Verhaltensweisen, ne, also ich meine, wo lernt man das? Ja, nur in der eigenen Familie so. Und deswegen finde ich, können wir da direkt schon früh anfangen.
Absolut, ne? Das ist auch ein Thema sexuelle Aufklärung, dass man auch einfach weiß, wie man was zu benennen hat bei sich selbst. Und da gehört natürlich der Beckenboden absolut dazu. Ich möchte mit dir mal so einen roten Faden aufbauen jetzt in der Folge. Und wir möchten mal so einen Beckenboden einer Frau, ja, von Geburt von mir aus, bis man tot umfällt, verfolgen. Wann würdest du sagen, hat die Frau zum ersten Mal bewusst Zugang, beziehungsweise wann kommt sie zum ersten Mal mit dem Thema Beckenboden in Kontakt? Es ist doch meiner Meinung nach in der Geburt oder nach der Geburt.
Ja, Genau, das ist auch meine Erfahrung.
Oder willst du sagen,
also
noch
vor allem
früher.
Nach der Geburt. Ja. Schön ist es schon, wenn es während der Geburt ist. Noch toller ist es, wenn es während der Schwangerschaft ist. Und der absolute Knaller ist, wenn es einfach präventiv ist. Also gänzlich ohne jemals schwanger gewesen zu sein, einfach präventiv. Aber das ist die absolute Ausnahme.
Genau, und da wollen wir was gegen tun.
Und das die meisten, die ich sehe, erst tatsächlich nach der Geburt des Kindes. Ja.
Und das ist ein Riesenproblem. Also wir sind ja so im Schnitt 31, Jahre alt, wenn wir das erste Kind bekommen. Und dann erst mit dem Beckenboden konfrontiert zu werden, für so ein wichtiges Organ, was einfach mal die Kontinenz erhält, das ist viel, viel, viel zu spät. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig.
Ja.
Und da herrschen ja auch immer noch Mysterien. Du hast es eben schon kurz angesprochen, wir werden auch drüber sprechen, dass man in der Schwangerschaft schon Beckenboden trainieren sollte. Was für unglaubliche Vorteile das auch während der Geburt hat und auch für danach. Das weiß kaum jemand. Und das ist so traurig, dass das nicht gewusst wird und sogar auch von, sagen wir mal, Hebammen, GynäkologInnen, teilweise auch Physios, abgeraten wird, in der Schwangerschaft Beckenbodenübungen zu machen.
Oh, da kriege ich richtig fuchsig, wenn ich das
mache. Ich auch. Also würdest du sagen, man sollte auch schon mit 14, 15 seinen Beckenboden ansteuern oder würdest du sagen, das ist schon noch alles okay, aber so mit 25, 26 aufwärts sollte man schon mal ein bisschen was machen?
Genau, ansteuern jetzt in so, ich sag mal, im jugendlichen Alter, also ich finde, man sollte aber ein Gefühl dafür haben, was der macht und eben zum Beispiel in Form von Toilettenverhalten, ihm was Gutes tun, statt ihm zu schaden. Also so jetzt schon mal. Das ist ja das eine, ne? Mhm. Das Training ist ja das eine. Das heißt, also tatsächlich etwas für den Beckenboden tun. Und das andere ist ja, ihn nicht zusätzlich zu belasten. Also das kann ja ganz ab vom Training sein. Und deswegen, das fände ich eigentlich ganz cool, wenn man das schon wüsste. Und so Training oder tatsächlich sich ein bisschen mehr damit befassen, würde ich sagen, so in den Mit-20ern, gerade für Menschen, die einen Kinderwunsch haben und irgendwie eine Geburt anstreben, vielleicht sogar eben eine vaginale Geburt, dann macht das echt Sinn. Das ist ein Gamechanger für eine Geburt und für eine Schwangerschaft, eine Kontrolle über den eigenen Beckenboden zu haben.
Ja, und das ist die Struktur bei der Geburt, die wirklich die massivste Dehnung und auch Verletzungsgefahr birgt einfach, wenn man auch nicht bewusst ansteuern kann, bewusst entspannen kann. Also ihr müsst euch wirklich vorstellen, man kann natürlich so ein Kind durch einen angespannten Beckenboden drücken. Das funktioniert, aber es macht halt unglaublich viel kaputt.
Ja.
Und das merkt man vielleicht auch nicht die ersten 5, 6 Jahre nach Geburt, aber es holt einen auf jeden Fall auf und ein. Und wenn es, wenn man dann wirklich während der Geburt das schon loslassen kann in dem Sinne, es tut trotzdem weh, braucht man sich drüber unterhalten. Also es sind trotzdem natürlich Schmerzen, aber es macht den Beckenboden so viel ist leichter, wenn man da bewusst entspannen kann. Aber jetzt kommen wir mal zur Gretchenfrage. Alle werden sich fragen, wie spüre ich denn meinen Beckenboden? Wann weiß ich denn, ob das der Beckenboden ist oder nicht der Po oder irgendwas anderes? Hast du da irgendwie ultimative Tipps oder Übungen, wo du sagst, das, was ihr jetzt spürt, ist Beckenboden?
Ja, also genau, in meinen Kursen nehmen wir uns dafür ungefähr 3 Wochen Zeit, um das wirklich von Grund auf durchzugehen, weil ja auch nicht jede Person das gleich wahrnimmt. Also nicht für alle sind die gleichen Anweisungen oder Bilder. Also beim Beckenbodentraining spricht man häufig von Bildern. Denn genau wie du vorhin schon gesagt hast, beim Bizeps, also selbst Bizeps ist ja eigentlich quasi das lateinische Wort für den Armbeuger, aber das haben viele schon mal gehört und alle wissen, okay, wie das aussieht, wenn ich jetzt meinen Bizeps trainieren will, nämlich dann beuge ich meinen Arm. Und beim Beckenboden ist es halt einfach nicht so easy. Es macht also total Sinn, erstmal die ganzen Strukturen zu kennen. Wichtig finde ich zum Beispiel oder am einfachsten finde ich, gehen die Sitzbeinhöcker. Das ist also, wenn ihr jetzt vielleicht gerade sitzt und eure Hände einfach unter den Po legt, also unter beide Pobacken.
Ich mach das jetzt mal.
Und euch draufsetzt und dann so ein bisschen hin und her bewegt, dann merkt ihr diese beiden spitzen Knochen, die da so auf die Hände drücken. Und das sind die beiden Sitzbeinhöcker. Und zum Beispiel dazwischen, unter anderem, ist der Beckenboden gespannt. Also die Verbindung zwischen den beiden ist zum Beispiel ein Teil des Beckenbodens. Und das heißt, in die Richtung geht es schon mal. Also wenn man eine Vorstellung einfach so ein bisschen von der Anatomie hat, ne, ohne das jetzt so groß medizinisch zu machen, aber wirklich strukturell, wo liegt der eigentlich? Wie sind die Ausmaße? Dann hat man schon ein besseres Gefühl. Du kannst zum Beispiel auch, wenn du deine Hände so zusammennimmst, wie als wenn du so Wasser auffangen willst, ne, unter so einem Wasserhahn, so dann hast du ungefähr die Form, die Größe, die Dicke so vor dem Beckenboden und hast einfach auch ein bisschen ein Gefühl, worüber wir reden, so über was für eine Schicht so. Und den Beckenboden, apropos Schicht, den kann man auch unterteilen so ein bisschen, je nach Struktur der Muskeln macht der unterschiedliche Dinge und ich unterteile das eigentlich immer gerne in so drei Ebenen, in drei Schichten und die gehen wir halt diese ganzen drei Wochen lang durch und starten erstmal außen mit den Körperöffnungen. Das ist was viele relativ einfach wahrnehmen können, weil wir das zum Beispiel eben auf der Toilette brauchen oder wenn man mal irgendwie, ja, weiß nicht, Durchfall hat oder so und gerade das so ein bisschen einhalten muss. Also über die Körperöffnungen haben viele schon mal irgendwie ein Gefühl, dass sie das steuern können. Und das ist halt ein Teil, das ist aber ganz wichtig, das ist ja einfach nur ein Teil der ganzen Beckenbodenmuskulatur. Aber da so zu tun, als würde man den Urin anhalten, also so tun, als ob, nicht echt, sondern nur zu tun, oder als würde man so ein Pups zurückhalten oder so, das wäre zum Beispiel ein Teil des Beckenbodens, der da gerade arbeitet.
Also Pups zurückhalten ist eine super Beckenbodenübung in dem Sinne.
Ja, sozusagen. Ja, und genau, und da kann man auch verschiedene Tests machen. Also tatsächlich, weil du ja meintest, wie kann ich jetzt rausfinden, ob das jetzt nicht irgendwie mein Po ist oder so, gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das rausfinden kann an sich selbst. Also das eine ist, man kann es tatsächlich sich angucken, also indem man sich im Spiegel seinen Genitalbereich anguckt und tatsächlich Bewegungen sehen kann. Also man kann zum Beispiel sehen, dass sich die Vaginalöffnung also öffnet oder schließt oder jedenfalls enger wird oder weiter wird. Man kann auch Bewegungen am Damm oder um den Anus rum sehen. Da ist nur Beckenbodenmuskulatur. Also das heißt, wenn sich da was bewegt, ist das schon mal die Beckenbodenmuskulatur. Das ist eine Möglichkeit. Wer das jetzt irgendwie ein bisschen crazy findet, sich das so anzugucken, also man kann es halt auch fühlen mit den Fingern. Die eine Variante wäre tatsächlich, die Finger an den Damm zu legen oder um die Sitzbeinhöcker drumherum und dann das zu machen, was man denkt, was jetzt das Beckenbodentraining ist, um dann zu spüren, ob da tatsächlich die Muskulatur fester wird. Also so wie das halt auch bei Bizeps oder bei allen anderen Muskeln ist, ist ja Training, wenn die Muskulatur fester wird. Also wird der Schwanz halt an, wenn er fester wird. Und das kann man auch an den Fingern spüren. Und dann geht es natürlich noch eine Spur intensiver, indem man das zum Beispiel vaginal macht. Da kann man selber einen Finger oder einen Daumen, besser sogar noch einen Daumen einführen. Da hat man nämlich bei sich selbst ein ganz gutes Gefühl und kann spüren, ob sich ja die Vaginalmuskulatur um den Daumen drumherum schließt, ob da was zu spüren ist. Und das sind gute Möglichkeiten, um das selbst an sich herauszufinden.
Und alle sind eingeladen, das wirklich mal zu probieren und einfach mal ein bisschen rumzutesten. Das ist ja, du hast gesagt, man braucht ja mindestens 3 Wochen erstmal, um die Basics zu lernen und dann muss man natürlich selber auch dranbleiben zu Hause, um das so wirklich im Detail zu spüren. Aber man kann ja schon mal so ein bisschen anfangen, da nachzufühlen, ob man das so ein bisschen empfinden kann, was der Beckenboden eigentlich ist.
Ja.
Jetzt wollen wir mal die imaginäre Frau noch mal weiterverfolgen in der Schwangerschaft. Du bietest ja, glaube ich, auch für Schwangere Kurse an, wo man auch schon Beckenboden trainiert bzw. einfach ansteuert. Was ist so ein klassisches Alter in der Schwangerschaft? Also sagst du, man kann eigentlich von Woche 1, die es ja offiziell nicht gibt, also von Frühschwangerschaft bis kurz vor der Geburt Übungen machen?
Ja, genau. Mache ich auf jeden Fall in meinen Kursen so, dass ich Frauen ab jedem Alter nehme. Also ich auch tatsächlich nicht warte, bis da irgendwie die 12. Woche rum ist. Also du weißt es ja und vielleicht manche andere auch, ich arbeite ja auch mit Sternenmüttern zusammen, also mit Müttern, deren Babys während der Schwangerschaft, während der Geburt oder danach verstorben sind. Von daher weiß ich einfach, dass diese vermeintliche Sicherheit der 12. Woche da irgendwie auch, nicht so richtig Sicherheit gibt und dass es vor allem auch keine Studien gibt, die sagen, dass moderates Training, was wir ja machen, also wir machen nicht nur Beckenbodentraining in der Schwangerschaft, sondern natürlich auch im Kombi mit Ganzkörpertraining, aber dass moderates Training in der Schwangerschaft ein Frühgeburtsrisiko oder ein Fehlgeburtsrisiko mit sich bringen würde, das ist nicht so und deswegen warte ich da jetzt nicht oder müssen die Frauen nicht warten, bis die 12. Woche rum ist und von daher das Gleiche gilt fürs Beckenbodentraining. Ich würde als einziges aber darauf achten, dass zum Ende der Schwangerschaft, also so ab, ja, ich sag mal 4 Wochen vor ET, was ja auch, oder vor Geburt, was ja auch noch eine Spanne ist, ne, würde ich da den Fokus nicht mehr so auf die Kräftigung legen, sondern eher auf die Wahrnehmung. Also weiter beibehalten, also das Üben schon beibehalten, aber mit geringeren Intensitäten. Aber einfach dranbleiben, diese Verbindung von Gehirn und Muskulatur weiter aufrechterhalten, damit man das eben unter der Geburt dann auch abrufen kann und dann auch nach der Geburt es viel einfacher hat, genau diese Strukturen wiederzufinden.
Ganz wichtiger Punkt auch, das mit dem Früh- oder Fehlgeburtenrisiko, was ich ja auch immer und oft höre, dass eine Gebärmutterhalsverkürzung verursacht wird durch ein Beckenbodentraining. Das ist alles wirklich vollkommener Quatsch. Ihr könnt eurem Körper nur was Gutes tun, wenn ihr euch moderat bewegt, also wenn ihr Herz-Kreislauf-System anregt und auch den Beckenboden trainiert. Da kann nichts passieren. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ihr braucht da keine Angst vor zu haben. Und ja, wir haben es ja jetzt schon mehrfach erwähnt, es hat Vorteile für die Geburt dann an sich. Übrigens auch, wenn es eine Sektion, also ein Kaiserschnitt wird. Beckenboden ist auch da stark belastet, in der Schwangerschaft allein. Das ist eine enorme Belastung. Ihr müsst euch vorstellen, ihr werdet innerhalb von weniger Wochen einfach um vieles, muss der Beckenboden viel mehr tragen, als es 30 Jahre vorher getan hat. Auf einmal sind da 3,5-4 Kilo. Ihr müsst ja das Fruchtwasser mitrechnen, die Gebärmutter, die schwerer wird, die Durchblutung, das Kind. Da kommt ja enorm viel auf den Beckenboden auf einmal zu. Und das schon in der Schwangerschaft. Alle denken immer nur an die Geburt und vor allem an die vaginale Geburt. Aber da passiert schon enorm viel in der Schwangerschaft. Okay, was machst du da für Übungen? Also lass uns mal Mäuschen spielen. In der Schwangerschaft sind das auch mit Utensilien, wird immer gefragt, die Gewichte, Vaginalgewichte, die Tensgeräte, also die Elektrostimulation. Hältst du da was von oder lässt du da eher die Finger von?
Ich mache ja vor allem Online-Training, also Online-Live-Training vor allem. Und da kann ich erstmal nicht davon ausgehen, dass alle Leute irgendwelche Gewichte oder überhaupt irgendwelche Trainingsmaterialien haben. Also das, was wir benutzen, sind wie Wasserflaschen als Gewichte oder mal ein Tennisball oder so. Aber ansonsten machen wir das im Prinzip eigentlich alles ohne großartige Materialien. Also vielleicht ein Handtuch zum Beispiel ist auch eine super Möglichkeit, um den Beckenboden zu spüren. Wenn man das zum Beispiel zusammenrollt, zu so einer Handtuchrolle und sich dann draufsetzt, so rittlings, dass das so längst unter einem drunter ist, dass die Körperöffnungen bedeckt sind und wir dann drauf sitzen, dann ist ja der Beckenboden von unten so berührt durch das Handtuch und von oben vom Gewicht liegt ja auch was drauf. Das ist so ein bisschen wie so ein Sandwich so eingefasst und das ist eine gute Möglichkeit, den zu spüren für alle, die Schwierigkeiten haben, ihn zu spüren. Aber genau, wir trainieren ihn zum einen so, dass wir ihn tatsächlich erstmal wahrnehmen wollen, weil das Training geht ja nur, wenn wir die Muskulatur bewegen können. Also ich kann ja auch nicht sagen, ich will jetzt hier Bizeps-Training machen, weiß ich gar nicht, wie das geht und bewege aus Versehen meine Beine. Also ich muss ja schon klar haben, dass ich die Muskulatur auch tatsächlich erwische, um sie aktiv zu trainieren. Das heißt, mit Anspannen, Entspannen, aber das ist nicht so das Einzige, was wir machen im Training. Denn man muss sich halt auch angucken, was macht der Beckenboden im Alltag? Also was hat er da für Funktionen? Wie arbeitet er da eigentlich? In der Schwangerschaft muss er zum Beispiel ja viel haltend auch machen. Also mehr als im normalen Leben, wenn man gerade nicht schwanger ist. Aber der federt halt auch total viel. Der federt ganz viel ab. Jeder Schritt, was ja noch nicht so eine große Belastung ist, aber selbst Schritte, Treppen gehen oder eben auch schnelleres Gehen, ist immer eine kleine Federung im Beckenboden und da muss er halt schnellkräftig arbeiten und reflexiv, also reagieren mit Reflexen. Und auch das kann man zu einem gewissen Grad trainieren. Das heißt, auch in der Schwangerschaft machen wir so ein bisschen reflexives Training. Das kann zum Beispiel, das könnten so Kicks sein, also wenn wir so Sidekicks machen, für alle die zumindest Einbeinstand gut können, wo die jetzt nicht an der Symphyse Schwierigkeiten haben, kann man so Kicks zur Seite machen. Man kann auch Laute benutzen, also zum Beispiel Hep, also vor allem mit Betonung auf dem P. Man kann diese Phonetik benutzen, um auch einen Impact auf den Beckenboden zu erreichen. Und man kann zum Beispiel über Hüftbeweglichkeit arbeiten. Also die Hüftbeweglichkeit ist ganz eng mit der Beckenbodenbeweglichkeit und der Beckenbodenfunktion verbunden. Und da darauf zu achten, dass wir auch beweglich in der Hüfte bleiben, damit auch unser Beckenboden eben nicht verspannt und aber auch nicht zu locker ist, sondern wirklich ein schön elastisches Gebilde ist, das können wir eben mit Hüftbeweglichkeitsübungen machen. Und das Letzte ist dann die Atmung, wobei das in der Schwangerschaft einfach ein bisschen schwieriger wird, dadurch, dass ja das Atemvolumen eingeschränkter wird, je größer das Baby im Bauch wird oder je mehr Platz es braucht, haben wir da nicht ganz so viele Möglichkeiten wie nach der Schwangerschaft, aber trotzdem ist es eine gute Möglichkeit, über die Atmung eben auch zu arbeiten.
Ja, super interessant. Gibt es an deiner Stelle Sportarten, die jetzt besonders gut oder nicht gut für den Beckenboden sind? Jetzt in der Schwangerschaft oder auch mal unabhängig von der Schwangerschaft? Weil es kommt ja immer, ich reite, mein Beckenboden ist ein Top-Zustand. Mhm. Oder ich genau. gehe joggen, mein Beckenboden ist super. Oder ich gehe schwimmen. Ja. Das kommt ja immer wieder. Gibt es da wirklich Sportarten, die unterstützend sind?
Ich denke schon beim Reiten zum Beispiel oder bei solchen, also beim Reiten zum Beispiel ist ja die Balance gefordert, um auf dem Pferd, also ich bin jetzt keine Reiterin, aber um auf dem Pferd zu sitzen, um sich da zu halten, sind ja wirklich ganz viele kleine, feine Bewegungen im ganzen Körper nötig, aber eben auch im Beckenboden. Also ich glaube schon, dass Reiterinnen ihren Beckenboden mehr benutzen müssen, also es geht gar nicht anders, als das jetzt der Fall ist, wenn man, weiß ich auch nicht, Golf spielt oder so. Mhm. Also Impacts auf den Beckenboden, also so Stöße, Sprünge, wie zum Beispiel beim Joggen oder beim Trampolinspringen oder bei Ballsportarten, sind Belastungen, also Belastung klingt immer so negativ, aber sind Einflüsse auf den Beckenboden, die ihn zu Reaktionen zwingen. Und da gibt es natürlich auch so ein Maß, ne? Also es gibt schon Studien, die zeigen, dass gerade Trampolinspringerinnen, Junge, also wirklich mit einer Eins vorne, also 14, 16 oder so und auch noch nicht geboren, also noch kein Kind geboren, ein ganz großes Inkontinenzrisiko haben, weil es einfach zu krass ist, was da an Beckenboden-Impact passiert. Also das sind fast 80% der Turnerinnen. Und genau, so ist es echt immer die Dosis macht das Gift. Ne?
Das kennt auch jede Mama, die nach Geburt auf dem Trampolin mal steht und denkt, um Gottes Willen, mir fällt gleich alles raus. Also das sind echt, Trampolin ist, glaube ich, so wirklich das, was mir jetzt auch eingefallen wäre für der heftigste Impact auf dem Beckenboden. Es macht ja auch Sinn. Ne? Die sind einfach Kräfte, diese G-Kräfte, die da einfach verdoppelt und verdreifacht werden, die da auf dem Beckenboden wirken. Das ist schon heavy. Jetzt sehe ich die Frauen so 6 bis 8 Wochen nach Geburt, unabhängig jetzt mal von der Geburtsart, Vaginalgeburt oder Sektion, dabei wird auch untersucht und dabei gucken wir natürlich auch nach dem Beckenboden. Und wenn man es ganz genau machen will, schaut man auch mal, wie der sogenannte Sphinktertonus und so weiter. Also wir gucken, wie gut Frau anspannen kann. Das ist ein bisschen, ich finde diese Sphinktertonus immer so ein bisschen relativ, weil es kommt genau darauf an, wie gut kann die Frau da auch das ansteuern. Ne?
Ja,
es
genau.
kann sein, dass der Tonus total lasch ist und aber eigentlich ist es so anatomisch, muskulär in Ordnung, aber sie kann es halt nur nicht ansteuern. Deswegen ist diese Untersuchung für mich immer so sehr, sehr subjektiv auch geordert. Interessant ist, was ich furchtbar finde, wir haben ja alle so diesen Mutterpass immer noch von Arno Schnee in den Händen, da ist nicht eine Zeile verloren über den Beckenboden. Das heißt, es gibt da überhaupt keine Möglichkeit für GynäkologInnen, den Status des Beckenbodens zu erfassen. Der wird einfach komplett ignoriert, sowohl in der Schwangerschaft, was ja vielleicht noch so denkbar wäre, aber auch nicht in der Wochenbettuntersuchung. Da sieht man mal, wie wenig Fokus da einfach draufgelegt wird. Und 6 bis 8 Wochen später, wenn ich die sehe, haben die meisten noch Probleme. Ist ja auch klar. Na, da ist vor 2 Monaten ein Kind rausgekommen oder vor 2 Monaten war da noch eine Schwangerschaft. Also haben die meisten da auch noch Probleme. Und dann verliere ich die aus den Augen. Und sehe die meistens ein Jahr später. Und dann versuche ich da schon aktiv nachzufragen, wenn es jetzt nicht von selber was kommt. Und da sind, ich möchte fast 80, wenn nicht mehr Prozent sagen, die schon nach Nachfrage Probleme haben. Das heißt, diese Rückbildungskurse, darauf will ich eigentlich zu sprechen kommen, nach Geburt, die ja dann irgendwann stattfinden, die sind nice, die sind auch gut, aber da muss noch mehr passieren. Wie siehst du das? Also die sind ja meistens Hebammen geführt auch. Jetzt kommt es darauf an, wie spezialisiert, wie gut ist die Hebamme im Beckenbodentraining, möchte ich jetzt auch gar keinem irgendwas unterstellen. Aber diese paar Einheiten reichen ja nicht, um den Beckenboden langfristig dann wieder aufzubauen, nachdem er 9 Monate massivste Belastung erfahren hat.
Ja, das stimmt. Ich habe zum Beispiel, als ich habe ja vorhin erzählt, dass ich meinen dann selber im Rückbildungskurs als Teilnehmerin war und da noch zu dem Zeitpunkt dachte, Rückbildungskurse sind Rückbildungskurse und die sind also so grundsätzlich irgendwie alle gleich oder ähnlich und einzig und allein ist halt die Kursleitung anders und jeder macht das ja auf so seine eigene Art. So dachte ich das. Und dann war ich in diesem Kurs und dachte, ja, das ist jetzt hier aber eher so ein Fitnesstraining irgendwie und das kann doch jetzt nicht so immer so sein. Dann habe ich mit anderen gesprochen und da gab es einfach wirklich eine große Range an Möglichkeiten, wie Rückbildungskurse aussehen können. Und ich war richtig entsetzt, weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Das muss doch, gerade wenn es so ein von Krankenkassen übernommen wird, was ja bei Hebammen geleiteten Kursen der Fall ist, muss es doch irgendwie auch so einen Standard geben. Aber gibt es leider nicht. Und das ist wirklich ein Problem, denn von außen ist es echt gar nicht so leicht zu erkennen, also im Vorhinein, ob ein Kurs jetzt gut ist oder nicht. Da glaubt man einfach natürlich dran oder man hat vielleicht schon einfach seine Hebamme, die dann auch Rückbildungskurse anbietet und dann macht man das halt einfach bei der oder der Termin passt halt gut oder ich kann das Kind mitnehmen oder halt genau nicht. Also die Qualität ist selten leider ein Kriterium für die Kursauswahl. Das finde ich total schade, aber ich kann es natürlich verstehen, weil man eigentlich denkt, das ist ja wohl ungefähr gleich und das geht ja wohl bestimmt um den Beckenboden und auch irgendwie um die Bauchwand. So die beiden Parts irgendwie, die in der Schwangerschaft die meiste Veränderung mitgemacht haben. Aber das ist leider nicht so. Und das ist total schade. Und da würde ich mir wünschen, und da arbeite ich auch dran, dass das irgendwie ein bisschen einheitlicher wird. Ja.
Es ist nicht nur schade, es ist eigentlich ein Desaster. Ne? Es ist auch einfach indiskutabel, weil diese Frauen, also die meisten werden ja da irgendwann Probleme haben mit Inkontinenzproblemen, mit Senkungsbeschwerden. Vielleicht steht da sogar eine OP an, weil man es wirklich verpasst hat. Und das sind ja Folgekosten, die man hätte verhindern können, wenn man einfach eine standardisierte Rückbildung auch langfristig etabliert. Aber du hast recht, das hätte ich auch noch gesagt. Es gibt einfach keine Standardisierung. Jede Hebamme kann es machen, wie sie möchte. Und das meinte ich auch, wenn man da fit ist und sich da auch mit beschäftigt hat, kann man das sehr gut machen. Mhm. Wenn man da aber jetzt weniger fit ist und einfach erklärt, wie der Wochenfluss und wann der versiegt etc. oder irgendwas, dann ist das auch ein ziemlich insuffizienter Kurs für den Beckenboden jetzt an sich.
Ja, manche tatsächlich sogar richtig, also ich würde manchmal schon fast echt von Körperverletzung sprechen, wenn ich höre, dass in manchen Kursen, also das müssen jetzt nicht nur Hebammengeleitete sein, ne? Es gibt ja auch Rückbildungskurse, die andere Trainerinnen machen, die sich da in dem Gebiet, fortgebildet haben oder fit fühlen. Also deswegen, das will ich mal so zusammenfassen und nicht allein das auf die Hebammen jetzt ummünzen. Aber es gibt Kurse, da wird gejoggt, da wird Seilchenspringen gemacht, da werden in Stunde 1 Liegestütze, also eher so ein Bootcamp. Manche heißen sogar Rückbildungsbootcamp. Und also genau, also das ist in der Regel also nicht nur nicht förderlich, sondern das kann auch ganz böse nach hinten losgehen. Und ich finde, das kann einfach nicht sein, dass das einfach möglich ist. Ja.
Dann wird man mit den Worten auch nach Hause geschickt, teilweise nicht nur bei den Hebammen, sondern auch teilweise Kolleginnen und Kollegen von mir, die dann sagen, ja, gucken Sie einfach bei YouTube, da gibt's genug. Dann guckt man sich da halt irgendwelche Videos an und damit wird man dann eben allein gelassen. Und dann ist ja auch die Frage, was ich auch komplett verstehe, wir haben auch zwei Kinder, dass natürlich, wenn so ein Kind geboren ist, die zeitlichen Kapazitäten und die Organisation begrenzt ist, jetzt wöchentlich einen Kurs zu besuchen zum Beispiel. Ne? Klar, du hast jetzt total schick und barrierefreien Online-Kurs, der ja live stattfindet und so weiter. Also da könnte man ja sich schon mal die Minuten oder Stunde freiräumen. Aber sonst natürlich auch ein wahnsinniges logistisches Problem, da dran zu bleiben. Und genau, also ich glaube, durch deine Reaktion auf die YouTube-Videos wissen wir auch schon, das ist natürlich nichts, was jetzt was nett sein kann, aber jetzt nichts, was irgendwie wirklich individuell abgestimmt auf den eigenen Beckenboden stattfinden kann, sondern einfach so vielleicht so ein bisschen Revue passieren, was man mal gelernt hat. Und dann kriegt man auch zu hören, ja, an jeder roten Ampel soll man Beckenbodenübungen machen. So, das sind so Sätze, mit denen wird man als frisch geborene Mama allein gelassen und fragt sich jetzt, was soll ich denn an der roten Ampel machen, damit mein Beckenboden langfristig gestärkt ist.
Genau, erstens ist, ne, da wollte ich auch gerade noch sagen, als du gerade gesagt hast, dass ja du zur Nachuntersuchung so 6 bis 8 Wochen später die Frauen hast oder die einfach bei ihren GynäkologInnen sind, das ist ja tatsächlich nur dieser eine Moment und da hast du natürlich gar keine Zeit, denen zu erklären, wie es geht. Also musst du darauf hoffen, dass sie es können und dadurch, dass sie in der Zeit wahrscheinlich noch keinen Rückbildungskurs ja gesehen haben, ist es noch mal wichtiger, dass das halt in der Schwangerschaft schon irgendwie klappt. Und genau, und das ist es nämlich auch, was bei YouTube mich so häufig stört, oder nicht jetzt, ich kann ja nicht alles über einen Kamm scheren, aber ich sehe viele Accounts auch, wo es sich irgendwie so einfach gemacht wird und wo gesagt wird, ja, jetzt spann deinen Beckenboden an. Und genau das ist es. Und es nehmen sich so wenig die Zeit und die Muße irgendwie, das den Personen irgendwie näher zu bringen, auf verschiedene Art und Weisen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass nicht jeder und jede kann mit denselben Übungsbeschreibungen was anfangen. Selbst ob wir das im Sitzen machen, im Schneidersitz, im oder auf dem Stuhl sitzend oder ob wir es in Rückenlage oder im Ellenbogen Kniestand machen, macht einen riesen Unterschied innerhalb einer Gruppe. Die einen können das so besser wahrnehmen, die anderen so, und das kann einfach nämlich so ein YouTube-Video nicht abbilden so richtig. Und vor allem braucht es einfach diese Kontinuität. Und selten hat man bei YouTube so eine Reihe irgendwie, wo man wirklich sukzessive und fortlaufend und aufbauend an dem Thema arbeitet. Und genau da finde ich dann einfach spezialisierte Kurse besser für. Und online live ist natürlich super, weil man tatsächlich direkt Feedback bekommt, nachfragt und eben für die ein oder andere eben noch andere Möglichkeiten finden kann. Und noch zu deiner anderen Frage. Ein Kurs geht ja meistens so 8 oder 10 Wochen oder 8 oder 10 Einheiten lang. Ja, genau. Das, wenn man sich so vergleicht mit so, ich sag mal, Fitnessstudio, ja, wer geht denn jetzt 8 bis 10 Wochen in ein Fitnessstudio und dann nie wieder und denkt ja jetzt, haben wir es jetzt. Ja, nee, das ist tatsächlich eine Sache, die, also Muskeltraining, und das ist es ja im Prinzip auch, braucht einfach Zeit für Anpassungen. Anpassungsprozesse brauchen Zeit, und deswegen ist es echt wichtig, da also erstmal einen richtig guten Kurs zu kriegen, damit zumindest die Grundlage irgendwie da sind und dann auch dran zu bleiben. Und das muss nicht zwangsläufig immer in Form von Training sein. Also ich sage zum Beispiel meinen Teilnehmern auch, die kriegen auch immer Hausaufgaben für die Zeit dazwischen. So, wenn sie das halt mal nicht schaffen, dann ist das jetzt auch nicht so wild. Aber was sie auf jeden Fall alle machen können, ist ihr Alltagsverhalten, naja, zu optimieren, was den Beckenboden angeht, sodass das Beckenboden freundlich wird, statt halt dagegen zu arbeiten. Und das sind eben wie dieses Toilettenverhalten zum Beispiel Sachen, die man wirklich einfach machen kann. Also wo es mir echt wichtiger ist, sie achten da drauf, anstatt an der roten Ampel. Also wirklich, das ist völliger Quatsch, weil es ist, wenn du mal guckst, wie lange jetzt eine Ampel rot ist, dann ist das echt kurz und da passieren nicht viele Wiederholungen, zumal sie ausschließlich im Sitzen sind, in immer der gleichen Position, das überhaupt nicht den Alltag des Beckenbodens so widerspiegelt und einfach super einseitig ist und einfach auch keinen trainingswissenschaftlichen Impact auf die Muskulatur hat. Also das kann man echt lassen und sich irgendwelche anderen Sachen da einfach mal atmen, einfach mal nichts machen, wenn man da an der Ampel steht und lieber auf das Alltagsverhalten achten oder eben sich dann mal die Zeit nehmen für einen Kurskontext. Und ich glaube, weil du meintest, das eine ist so das Logistische und das andere ist, glaube ich, auch die Wichtigkeit, dass vielen das einfach nicht klar ist. Denn Sachen, die uns wichtig sind, die versuchen wir ja einzurichten. Das ist im Prinzip ist ja alles eine Sache der Priorität. Und wenn das nicht so richtig klar ist, weil man immer denkt, ja, mich trifft es ja nicht und ja, nee, ich mühe alles gut, dann stellt man das natürlich auch nicht so in den Vordergrund, an so einem Kurs oder an so einem Angebot irgendwie teilzunehmen.
Ja, das ist das Problem, dass man eben das nicht, man kann den Beckenboden nicht sehen. Wenn ich sehen würde, mein Bizeps, wir haben jetzt mal das Beispiel, das war weiterführend, der verkümmert, der wird immer kleiner, ich kann kaum was heben. Dann würde man natürlich aktiv was machen, weil man das ändern möchte. Aber der Beckenboden, ja, der meldet sich halt, wenn es schlecht läuft, wirklich erst vielleicht ein Jahrzehnt später. Aber er wird sich melden und das dann ist es wirklich ein Aufholen, was man nicht mehr aufholen kann. Dann kriegt man das wirklich ganz schwer hin, da noch einen Fuß in die Tür zu bekommen. Es ist natürlich mit gezieltem Beckenbodentraining viel möglich. Aber wenn man jetzt, sagen wir mal, 20 Jahre was verpasst hat, dann wird es ganz, ganz schwer, innerhalb von ein paar Jahren wieder alles aufzubauen. Und auch dann verlangt man ja von seinem Körper immer Höchstleistung und denkt so, jetzt mache ich mal Beckenbodentraining ein halbes Jahr. Dann muss ja alles so sein wie mit 20 Jahren, wenn man jetzt 50 ist. Das wird nicht passieren. Also dieser Weg wieder hin zu einer Art Normalisierung, auch der Kontinenz und so weiter, der ist sehr lang. Da gehört viel Disziplin zu und auch gute TherapeutInnen und auch gute GynäkologInnen. Und bevor wir dazu kommen, wie man an gutes Beckenbodentraining dann noch rankommen könnte über die ÄrztInnen, möchte ich nochmal drüber sprechen, wenn jetzt eine Frau alles richtig gemacht hat. Also die hat in der Schwangerschaft schon was gemacht, hat eine tolle Geburt, Was jetzt nicht heißt, dass man unbedingt nur, weil man Beckenbodentraining gemacht hat, eine super Geburt hat. Das ist ja von vielen Faktoren abhängig. Hat jetzt einen Rückbildungskurs gemacht, hat deinen Online-Kurs jetzt von mir aus besucht. Wie viel Zeit muss ich denn pro Woche selbst investieren, ohne jetzt an irgendeinem Kurs beteiligt zu sein, um den Beckenboden langfristig zu stärken? Ist das wirklich täglich die halbe Stunde, die man immer hört? Oder ist es eine halbe Stunde in der Woche oder gar nichts?
Also von täglich bin ich eh nicht so ein Fan, eben weil ich ja aus der Sportwissenschaft, Trainingswissenschaft komme, ist täglich ein und dieselbe Muskelgruppe trainieren im Sinne des Aufbaus, Muskelaufbaus, kontraproduktiv. Wir brauchen, Thema Fitnessstudio, vielleicht kennt ihr das, dann hat man irgendwie so ein Leg Day und am nächsten Tag macht man Arme und dann Rücken und so. Es macht also wirklich Sinn, Regenerationszeiten einzuhalten. Und dementsprechend würde ich, wenn es so ein Beckenbodentraining ist, was darauf abzielt, dass ich da irgendwie eine Kräftigung hinbekomme oder überhaupt Beweglichkeit und so hinbekomme, nicht jeden Tag diese selbe Muskelgruppe trainieren, sondern auch wirklich Pausen machen dazwischen. Und dann ist es, ja, wie gesagt, so, man kann schon viel da dem Beckenboden Gutes tun, indem man ihn nicht zusätzlich belastet. Das würde ich also sowieso, das kann man ja jeden Tag machen. Das ist ja nichts, was trainingsphysiologisch da irgendwie einen Einfluss hat, sondern das nimmt einfach die Belastung runter. Und dann, ja, ich glaube, man muss nicht zwangsläufig sein ganzes Leben lang ständig weiter Beckenbodentraining machen. Also das klingt ja auch so, als wäre das so isoliert, ich mache jetzt nur Beckenbodentraining. Man kann das super in ganz viele Sachen integrieren und das kann auch in die eigene Sportart vielleicht integriert werden mit so ein paar extra Dingern noch. Ne? Das muss nicht immer nur so ein Beckenbodentraining. Ich finde, dieses klassische Beckenbodentraining oder das Wort klingt schon so richtig langweilig und etwas, was man jetzt nicht so gerne macht. Und Sachen, die man nicht gerne macht, die macht man halt auch nicht so häufig und nicht mit so einer Konsequenz. Und deswegen macht das echt Sinn zu gucken, wo kann man das in die Sachen einbauen, die man gerne macht, damit sich die Chance deutlich erhöht, das regelmäßig zu tun. Aber nicht täglich. Ich würde sogar sagen, also, dass da vielleicht je nach Intensität da auch 2 Tage oder so dazwischen sind oder auch 3 oder dass es 2-mal die Woche ist oder so. Aber dass vor allem auch keine großen Zusatzbelastungen raufkommen. Das ist zum Beispiel auch Niesen, Husten und so. Das geht auch beckenbodenfreundlich. Oder halt das Gegenteil. Man kann sich den natürlich auch jedes Mal runterknallen, den Beckenboden, wenn man immer so zusammenklappt beim Niesen und Husten. Atmung. Mit der Atmung kann man total viel machen. Mit der Haltung kann man total viel machen. Mit der Art, wie wir sitzen oder auch die Position immer wieder zu ändern, da kann man echt viel machen. Und dann wird das, glaube ich, ein rundes Training. Einfach das, was auch tatsächlich den Beckenboden und seine Arbeit im Alltag widerspiegelt. Denn das wollen wir. Wir wollen ja, dass er im Alltag funktioniert und nicht, indem wir auf der Couch sitzen. Ach genau, jetzt fällt mir ein, du hast mich vorhin zu Gewichten gefragt. Indem wir auf der
Da wäre ich jetzt auch noch drauf gekommen. Ja.
Indem wir auf der Couch sitzen, irgendwie so ein Beckenboden-App-Dings da einführen und mit dem Handy dann Spiele spielen und gleichzeitig auf der Couch liegen, die Füße hochlegen. Also im restlichen, also erstmal Schwerkrafteinwirkung so semi, dann uns nicht irgendwie gleichzeitig noch bewegen, das heißt irgendwie nur so isoliert was machen und aber gleichzeitig wollen, dass wenn wir dann stehen und niesen, dass er dann aber bitte hält, so das ist einfach.
Das ist anatomisch, physiologisch wirklich, wirklich Nonsens. Das ist, als wenn ich mich da auf die Couch setze mit einer Tüte Chips und mir diesen Bauchmuskelgurt umschnalle, der da die ganze Zeit hohe Impulse Strom auf meine Bauchmuskeln knallt und denke, ich stehe danach auf und habe ein Sixpack. Es funktioniert so einfach nicht. Es wäre total schön. Ich würde es mir auch wünschen, wenn es so wäre.
Ja, und vor allem, dass auch funktioniert. Also nicht nur Sixpack äußerlich, sondern also wo die Bauchmuskeln auch funktionieren, dass sie ihre Funktion machen. Ja. Weil das ist ja bei diesen ganzen Bodybuildern auch so, ne? Also man sieht die Muskeln, aber so richtig was damit anfangen können sie jetzt auch nicht. Weil die einfach nicht in den Ketten, in den eigentlichen Bewegungen trainiert werden, sondern sehr isoliert.
Grundsätzlich wollen wir es uns natürlich immer sehr leicht machen und das ist natürlich catchy mit so einer App und dann lasse ich so ein Ding hochspringen, je nachdem wie ich den Beckenboden anspanne und vielleicht kriegt man da auch so ein bisschen seinen Beckenboden angesteuert, ist vielleicht auch mal ganz nett, aber es wird eurem Beckenboden im Alltag nicht langfristig helfen, das steht einfach so fest. Jetzt kommen wir nochmal abschließend und das können wir jetzt mal auf den Nähkästchen plaudern. Die Jessie und ich, wir hatten uns vorher unterhalten, dass wir nochmal drüber sprechen wollen. Wie kommt man jetzt eigentlich an einen Physiotherapeuten, Therapeutinnen-Rezept für den Beckenboden? Was muss da draufstehen? Was müssen wir Ärztinnen auch beachten, dass wir da nicht irgendwelche Budgets überschreiten? Und Tatsächlich haben wir uns jetzt hier vor dieser Aufnahme kurz nochmal unterhalten und haben gesagt, ja, es ist total wirr, also für alle. Jetzt ist Jessi natürlich von Rezepten weit weg, aber hat da mit Physio-KollegInnen auch gesprochen, die da aber auch gesagt haben, puh, ja, worum geht's denn eigentlich? Und für uns Günst ist es ähnlich oder auch für HausärztInnen. Ich will es mal kurz ganz grob machen, weil das wirklich sehr komplexes Wesen ist. Wir haben alle ein Heilmittelverordnungsgesetz, dem wir unterliegen. Das heißt, ich darf einer Patientin pro Quartal nur diese und diese Heilmittel verordnen. Das kann zum Beispiel eine Ernährungsberatung sein, eine Physiotherapie und so weiter. Lymphdrainage, das sind so Klassiker von einer Heilmittelverordnung. Da darf ich aber auch nicht einfach für jede Diagnose mal so was aufschreiben. Das heißt, ich brauche eine fixe Diagnose, die die Patientin haben muss. Das wird auch geprüft. Zum Beispiel Inkontinenz. Das wäre eine Diagnose, ne, dass man eine Inkontinenz hat, womit ich die Frau mit zur Physiotherapie schicken könnte zum Beckenbodentraining. Wenn ich jetzt sage Beckenbodenschwäche oder Senkungsgefühl oder irgendwas, dann zählt das nicht. Dann wird mir meine kassenärztliche Vereinigung an den Karren pinkeln und wird sagen, hier kriegst du einen Regress, du hast hier 20 Rezepte ausgestellt, die Diagnose passt aber nicht. Und zusätzlich müssen wir noch darauf aufpassen, dass wir nicht nur pro Patientin so und so viele Rezepte rausgeben dürfen, sondern auch allgemein. Das heißt, man hat so dicke Handschellen an, dass man da einen Regress befürchtet, also Rückzahlung und Schlimmeres, dass die ÄrztInnen ganz zurückhaltend agieren mit Rezepten, die aber vielleicht sogar sinnvoll wären. Das ist nicht nur die Physiotherapie, es gibt ganz viele andere. Und jetzt muss da noch spezielle Dinge draufstehen, dass man auch dann das Richtige bekommt. Das Beckenbodentraining ist nicht gleichzusetzen mit einer Beckenbodengymnastik, ist auch mal ganz wichtig, das sind zwei Paar Schuhe. Und dann müsste es natürlich noch eine Physio sein, die sich auch damit auskennt. Das muss man auch sagen, es gibt spezielle Physio-Pelvica-TherapeutInnen, die eben darauf spezialisiert sind und die das unglaublich gut machen, aber die sind auch rar gesät. Das nur mal ganz grob, also es ist ein hochkomplexer Vorgang, einer Patientin ein Rezept mitzugeben für eine Physiotherapie fürs Beckenbodentraining.
Genau, und weil du das gerade mit den Physiopelvica-TherapeutInnen gesagt hast, das finde ich eigentlich mit das Wichtigste, denn es ist einfach unfassbar schade, wenn jemand ein Rezept bekommt und dann zu so einem normalen Physio geht, der jetzt nicht speziell auf den Beckenboden oder die nicht so speziell auf den Beckenboden spezialisiert ist. Das muss man sich halt vorstellen, wie bei Ärzten und Ärztinnen. Es gibt super viele Fachrichtungen, weil es Sinn macht. Und in der Physiotherapie gibt es das nicht. Und die müssen alles können. Vom kleinen Zeh über Bandscheiben, Beckenboden, also, und das geht einfach nicht. Also, wenn, ich habe so viele schon erlebt, also Rückmeldungen bekommen von Teilnehmerinnen, die zu Physios gehen, die nicht vorher geguckt haben, ob die Physiopelvica qualifiziert sind. Und das war also ein ganz normaler Beckenbodenphysio. Und da, also, das kann man auch echt sein lassen. Da passiert nämlich, tatsächlich Beckenbodentraining-mäßig eben nicht so viel, weil die einfach keine Ahnung haben. Und das macht wirklich Sinn, also wenn man schon dann ein Rezept bekommt, da wirklich zu gucken. Es gibt eine Liste von Beckenbodenphysiotherapeutinnen. Das sind die diese Physiopelvica-Ausbildung gemacht haben. Die findet man ganz leicht, wenn man Beckenboden- und Therapeutenliste in Google eingibt. Da kommt man auf die Seite der AGGGUP, also diese Arbeitsgemeinschaft Gynäkologie, Geburtshilfe, Urologie, Proktologie, also dieses Ganze, ja, ist eine Arbeitsgemeinschaft, die das auch aufgeführt hat. Das heißt, alle, die dort diese Ausbildung machen, noch dabei sind oder auch abgeschlossen haben, können sich in diese Liste eintragen. Und da kann man nach Postleitzahlen und so suchen. Und so kann man jemanden finden, der da wirklich spezialisiert drauf ist. Und die Physios, mit denen ich jetzt gesprochen habe, die sagten, es kann halt entweder Krankengymnastik, KG, auf dem Rezept stehen oder manuelle Therapie, wobei man dann noch darauf achten muss, dass auch ein Physio, das ist der oder die manuelle Therapie kann, also die da auch eben diese Zusatzausbildung gemacht haben. Und super sind Doppelbehandlungen. Also das kann auch ein Arzt, eine Ärztin darauf angeben, auf so einem Rezept, dass Doppelbehandlungen gewünscht sind, weil Behandlungen in der Physiotherapie sind halt 20 Minuten und zwar mit allem drum und dran, ne? Mit Dokumentation und überhaupt auch der Arbeit dann am Patienten oder an der Patientin. Und das ist halt ja ungefähr nichts, ne? Deswegen macht das schon Sinn, auch gerade wenn das so ein bisschen intensiver ist und wenn es auch so an Spüren geht, dass das doppelte Zeiten sind. Und weil du sagst, die sind jetzt rar gesät und man hat vielleicht auch einen längeren Anfahrtsweg, dann macht es erst recht Sinn, wenn das so doppelte Einheiten sind und man einfach so ein bisschen längerfristig arbeiten kann. Aber es sind halt auch erstmal nur 6, ne? Und wenn die dann doppelt sind, dann sind es 3 Einheiten. Und wir hatten ja gerade darüber gesprochen, es geht natürlich auch in der Physiotherapie darum, naja, auch einen Anfang zu machen. Also, und es ist auch sehr viel, bezieht sich auch darauf, dass die Patientinnen weitermachen und zwar auch alleine im Heimtraining. Und ja, und das muss auch so sein, denn so lange kann gar kein Rezept gehen. Wie man kann nicht ausschließlich nur betreut werden, sondern da ist wirklich auch viel Eigeninitiative nötig. Und deswegen gibt es zum Beispiel in meinen Kursen auch immer diese Trainingspläne für die, also klingt jetzt so viel, aber Hausaufgaben für die Zeit dazwischen, damit sie wirklich wissen, was sie machen können und wo sie auch weiterarbeiten können. Denn ja, das ist einfach eine Sache, die uns eine ganze Weile lang beschäftigt.
Und wie ihr gehört habt, ist das alles sehr komplex. Ich möchte noch mal kurz die Physios ein bisschen in Schutz nehmen. Es ist ja völlig okay, wenn man auf andere Dinge spezialisiert ist. Wenn jemand König in der Bandscheibe ist, aber im Beckenboden nicht so viel zu tun hat, ist das ja völlig legitim. Bei uns Ärztinnen gibt das ja auch. Da ist jemand der König im schwangeren Ultraschall machen, aber jetzt kennt sich mit der Urogynäkologie, also auch im Beckenboden, nicht gut aus. Ja, da muss man halt, wie Jessie schon gesagt hat, diese Liste raussuchen und dann entsprechend in seiner Nähe gucken, wo die nächste Physiopelvica ist, damit das auch wirklich Hand und Fuß hat. Und dann ja, haben wir trotzdem noch gesundheitspolitische Probleme, weil wenn die Sitzungen vorbei sind, man das Folgerezept haben möchte, dann ja, werden die ÄrztInnen schon große Augen kriegen, weil sie einen Regress befürchten, weil sie da so geknebelt sind. Also da ist schon noch ein bisschen was zu tun. Ich glaube, wir haben heute unseren Soll erfüllt, haben einmal fast eine Stunde einen Beckenboden so ganz grob skizziert, worum es so geht, und bedanke mich ganz, ganz recht herzlich bei dir, Jessie, dass du hier uns hast teilhaben lassen an deinem Alltag. Ihr findet die Jessie unter nona-fit.de und bei Instagram nonafit-de.
Ja, genau, da müssen wir, ja, ich weiß auch nicht, da ist irgendwie der Unterstrich hinten und zwischendurch ist zusammen. Ah, das war, den Namen gab es irgendwie schon, ja.
Ihr werdet sie finden und da gibt es auch ganz, ganz tolle und schöne Inhalte. Ich finde, du machst das wirklich, und das mal jetzt mal als großes Lob, ich finde, du machst das total schön und ansehen vor allen Dingen. Das ist ja wirklich etwas, wenn man so über deinen Instagram-Kanal hier scrollt, etwas, was man gerne mal durchblättert. Da gibt es ja ganz andere Kanäle, wo man sich irgendwie verliert. Ich finde, du machst das ganz, ganz schön und toll und ist ein wichtiges Thema. Und deswegen bin ich auch ganz froh, dass du heute hier warst.
Ja, danke dir für die Einladung, wirklich. Vielen Dank.
Wir haben uns bestimmt nicht zum letzten Mal gesehen und gehört.
Ja. Danke dir.
Okay, ihr Lieben. Dann viel Spaß mit eurem Beckenboden. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und guckt bei Jessie vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Tschüss.